Die heutige Lesung steht in Markus Kapitel 8, Vers 27 bis 9, Vers 1. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute mich? Sie antworteten: Für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sagte zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus: Du bist Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemandem von ihm erzählen sollten. Dann begann er, sie zu lehren, dass der Menschensohn viel leiden und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden müsse und nach 3 Tagen auferstehen werde. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu widersprechen. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und tadelte Petrus, indem er sagte: Geh weg, hinter mich, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief die Menschenmenge mit seinen Jüngern zu sich und sagte zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommen wird. Und er sagte zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes mit Kraft haben kommen sehen. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten, bevor wir beginnen. Allmächtiger Gott, allein auf dein Wort wollen wir unseren Grund und unser Leben bauen. Bitte hilf du uns mit deiner Kraft, dass das nun geschieht. Sprich du zu uns und schenk in uns offene Herzen, die dein Wort dankbar und mit Freude annehmen. In Jesu Namen. Amen. Ja, unser Thema ist der Weg in Gottes Reich und die zentrale Frage darin ist: Wer ist Jesus? Seit wir vor einigen Wochen mit dem Markus-Evangelium begonnen haben, durften wir immer wieder erkennen, mit welchen Segnungen das Kommen von Jesus verbunden ist. Jesus widersteht bösen Einflüssen, er heilt Kranke, er stillt Stürme und er schenkt sogar Toten neues Leben. Eins ist klar: Mit dem Kommen von Jesus greift Gott selbst in diese Welt ein. Wo Jesus wirkt, verändert er die Welt zum Guten. Und immer wieder taucht dabei dieselbe Frage auf. Immer wieder blicken sich Menschen staunend oder manchmal sogar entsetzt über diese Macht an und fragen sich: Wer ist dieser Mann? Und mit der heutigen Lesung kommen wir in der Mitte des Evangeliums an und damit an dem Punkt, wo schließlich Jesus selbst die Frage stellt. Zuerst nicht direkt an seine Jünger, sondern allgemein. Das sehen wir in Vers 27. Als Jesus hinausging mit seinen Jüngern in die Dörfer von Caesarea Philippi, fragt er seine Jünger: Für wen halten die Leute mich? Und die Jünger berichten ihm von guten Umfrageergebnissen. Die Leute haben erkannt, dass Jesus mit den großen Propheten aus Gottes Geschichte mithalten kann. Vers 28, manche halten ihn für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Zwar fehlt im Moment noch Mose als größter Prophet in der Aufzählung, aber auch so ist klar, Jesus genießt höchstes Ansehen und zählt zu den ganz Großen von Gottes Geschichte. Wir als Leser des Markus-Evangeliums wissen allerdings schon seit dem ersten Satz des Evangeliums, dass selbst dieser ausgezeichnete Ruf Jesus nicht gerecht wird. Es reicht nicht, in Jesus nur einen großen Lehrer, einen außergewöhnlichen Propheten oder vielleicht auch einen Kämpfer für gesellschaftliche Erneuerung und mehr Gerechtigkeit zu sehen. Aber niemand kann das an dieser Stelle besser einschätzen als seine Jünger. Sie durften Jesus seit längerem hautnah erleben und nach haben sie erkannt, dass Jesus größer ist, dass er mehr ist und dass sein Wirken nur eine Antwort auf die Frage zulässt, wer ist Jesus? Und die gibt Petrus in Vers 29. Als Jesus die Jünger fragt, für wen haltet ihr mich? Da antwortet Petrus, du bist Christus. Du bist der Christus. Petrus hat als erster die wahre Identität von Jesus erkannt. Jesus ist Gottes auserwählter König mit Gottes vollkommener Macht. Jesus ist der Christus. Es ist der absolute Höhepunkt im Markus-Evangelium bis hierher. Und an dieser Stelle kann man sich alle möglichen Reaktionen auf diese Erkenntnis vorstellen. Man kann sich vorstellen, wie Petrus selbstgefällig in der Runde der Jünger umherblickt. Er als Erster hat es erkannt. Seine Sternstunde. Man kann es vielleicht auch vorstellen, wie Jesus ihm an dieser Stelle bestätigend zunickt. Verbunden mit der Ansage, dass sie jetzt erst einmal die Römer aus dem Heiligen Land vertreiben werden, bevor sie dann den Rest der Welt aufrollen. Das ist die gängige Erwartung der Menschen damals für das Kommen des Christus. Die einzige unvorstellbare Reaktion ist dagegen die, die Markus in Vers 30 für uns festhält. Vers 30, und Jesus gebot ihnen ernstlich, oder wörtlich, er bedrohte sie, dass sie niemandem von ihm erzählen sollen. Jesus bedroht seine Jünger. Er benutzt das gleiche Wort, das vorher beschreibt, wie er Dämonen bedroht und unreine Geister bedroht. Warum reagiert Jesus auf diese völlig unerwartete Weise? Nun, Markus hat es zuvor schon angedeutet, als Jesus im Abschnitt davor einen blinden Mann heilt, allerdings in zwei Stufen. Symbolisch kommt darin der Grund für diese scharfe Reaktion von Jesus zum Ausdruck. Der Grund besteht darin, dass die großartige Erkenntnis von Petrus nur die erste Hälfte der Wahrheit darstellt, die man über Jesus erkennen muss. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Frage, was für ein Christus Jesus ist. Und in Vers 31 gibt Jesus seinen Jüngern die Antwort darauf anhand von drei Beschreibungen, drei Begriffen. Vers 31. Dann begann er sie zu lehren, dass der Menschensohn viel leiden und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden müsse und nach drei Tagen auferstehen werde. Ja, der Weg von Jesus in sein Reich besteht aus Verworfensein, aus Leid und Tod und aus der Auferstehung. Und diese drei Begriffe, die wir hier auch gleich festhalten wollen, die zeigen uns, was für eine Art Christus er ist. Er ist der verworfene Christus. Er ist der leidende Christus. Und er wird aber auch der auferstandene Christus sein, beziehungsweise ist das schon aus heutiger Perspektive. Der verworfene, der leidende und der auferstandene Christus. Und die meisten von uns sind wahrscheinlich so gut mit dieser Botschaft vertraut, dass wir kaum begreifen können, wie unfassbar sie in den Ohren der Jünger damals geklungen haben muss. Es klingt wie ein schlechter Scherz zur falschen Zeit, dass der mächtigste Mann des Universums verworfen wird, dass er leiden wird, dass er sterben wird, wie der übelste Kriminelle. Es ist eine Botschaft, die Jesus nicht in Gleichnisse verpackt, weil sie auch so schon schwer genug zu verstehen ist. In Vers 32 heißt es, er redete das Wort ganz offen, damit es keine Missverständnisse gibt. Und wie schwer diese neue Erkenntnis über Jesus zu begreifen ist, damals, aber auch heute, das zeigt sich an der Reaktion von Petrus im selben Vers. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu widersprechen oder wörtlich ihn zu bedrohen. Es ist wieder dasselbe Wort. Das kann nicht dein Ernst sein, Jesus. Es ist, als wollte Petrus einen bösen Geist aus Jesus austreiben. Auch heute noch gibt es viele, viele Menschen, die nicht wahrhaben wollen, dass Jesus als verworfener und leidender Christus kommt. Vielleicht bist auch du jemand, dem das schwerfällt. Und das wirft natürlich die Frage auf, warum? Warum muss der Christus leiden und sterben? Musste er das? Hier in diesem Abschnitt bekommen wir nicht die vollständige Antwort, aber trotzdem gibt uns die Reaktion von Jesus einige wichtige Hinweise, warum Christus leiden und sterben muss. Schaut euch Vers 33 an. Dort wendet Jesus sich um und nun ist es wieder an ihm, Petrus zu bedrohen. Ja, Jesus bedrohte Petrus und sagt, geh weg, hinter mich, Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Jesus erkennt in seinem engsten Vertrauten Petrus das Wirken seines größten Widersachers Satan. Petrus wird hier vom Bösen instrumentalisiert und die Reaktion von Jesus zeigt, dass es sich dabei nicht um ein Problem allein von Petrus handelt, sondern er stellt den Gegensatz auf zwischen göttlich und menschlich. Es ist ein allgemeines menschliches Problem, das Jesus hier verdeutlicht. Eine Reaktion auf die Aussage, dass Jesus als Christus verworfen werden und leiden muss, wird erkenntlich, ob ein Mensch vom Bösen regiert wird oder ob das Reich Gottes schon in ihm angebrochen ist. Ein Mensch, der sich Christ nennt, aber abstreitet, dass Jesus sterben musste, ist wie Petrus. Das Böse regiert in ihm. Er ist noch nicht gerettet, weil er den Weg ins Reich nicht kennt. An dieser Stelle können wir also festhalten, der Weg in Gottes Reich führt Jesus hin zum Verworfensein und zum Leid am Kreuz. Jeder andere Vorschlag ist direkt vom Bösen. Direkt von Satan. Und wir bekommen hier sicherlich nicht alle Antworten, warum das so ist. Aber eins kann man vorwegnehmen, der Sieg von Jesus wird darin bestehen, dass Jesus das Böse überwinden wird, indem er scheinbar vom Bösen überwunden wird. Von Menschen, die unter dem Einfluss des Bösen stehend ihn verwerfen, ihn leiden lassen, ihn töten, sodass er am dritten Tag in seinem Reich aufersteht. Das ist der Weg Jesu in Gottes Reich. Und gleichzeitig können wir sagen, für einen Menschen beginnt der Weg in Gottes Reich. Mit dieser Erkenntnis und dem Glauben an diesen Christus, dass Jesus also der Christus ist, der verworfen werden musste, der leiden musste, der sterben musste. Das sind die zwei Stufen, die Jesus offenbart, darüber, wer er ist. Und danach spricht er unmittelbar darüber, wer denn ein Jünger Jesu ist. Wer ist ein Jünger Jesu? Offensichtlich hängen beide Fragen untrennbar miteinander zusammen. Und daran sieht man, dass Glaube mehr ist, als nur an die Existenz von Jesus zu glauben. Oder nur zu glauben, dass Jesus uns durch seinen Tod von unseren Sünden erlöst hat. Wahrer Glaube führt auch zu authentischer Nachfolge. Ein Jünger von Jesus auf dem Weg in sein Reich ist der, der Jesus auf seinem Weg nachfolgt. Ein Jünger auf dem Weg ins Reich ist der, der Jesus auf seinem Weg nachfolgt. Denn es gibt nur einen Weg in Gottes Reich. Und in Vers 34 zeichnet Jesus deshalb diesen Weg der Nachfolge noch einmal auf. Anhand von zwei wichtigen Begriffen, die wir in Vers 34 finden. Er rief die Menschenmenge mit seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also Jesus spricht hier nicht über Nachfolge für ein paar besonders heilige Menschen, sondern er ruft eine ganze Menschenmenge zusammen, die sich fragt, was Nachfolge bedeutet, die sich mit dem Gedanken der Nachfolge trägt. Und er erklärt ihnen hier, was Nachfolge bedeutet. Und der erste Begriff, die erste Beschreibung, mit der Jesus die Bedeutung von authentischer Nachfolge erklärt, ist die Selbstverleugnung. Nachfolge bedeutet, sich selbst verleugnen. Am letzten Mittwoch hat die Fastenzeit begonnen. Vielleicht haben manche von euch sich entschlossen, in dieser Zeit auf etwas zu verzichten, etwas zu fasten. Ja, wenn das aus der richtigen Motivation heraus geschieht, dann ist das eine gute Sache. Aber wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir das als Selbstverleugnung verstehen. Denn Selbstverleugnung bedeutet nicht, dass man Nein zu etwas sagt, das man vielleicht sonst genossen hätte, sondern dass man Nein zum eigenen Selbst sagt. Selbstverleugnung bedeutet, dass man Nein zum eigenen Selbst sagt. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu in seinem Buch Nachfolge, hier ist ein Zitat: Selbstverleugnung kann niemals aufgehen in einer noch so großen Fülle einzelner Akte der Selbstzermarterung oder asketischen Übungen. Es heißt auch nicht Selbstmord, weil auch hier noch der Eigenwille des Menschen sich durchsetzen kann. Also mit anderen Worten, Selbstverleugnung bedeutet, dass man in jedem Bereich seines Lebens den Eigenwillen ablehnt und sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das ist Selbstverleugnung. Gottes Reich ist dort, wo sein Wille geschieht. Und Selbstverleugnung ist die persönliche Entscheidung, dass man Teil von Gottes Reich sein möchte, indem man Gottes Wille bedingungslos akzeptiert. Also ob du und ob ich auf dem Weg zum ewigen Leben sind, bestimmt sich am Nein zum Selbst. Hast du dieses Nein gesagt? Die Bedeutung von Selbstverleugnung findet am Ende des Markus-Evangeliums ihren Höhepunkt im Kreuz von Jesus, aber auch davor, vor diesem Höhepunkt, gibt es schon einen wichtigen Punkt, einen Tiefpunkt, was Selbstverleugnung angeht. Wir finden ihn in Kapitel 14, wo Petrus gleich dreimal Jesus mit den Worten verleugnet: Ich kenne diesen Mann nicht. Und mit dem Aufruf zur Selbstverleugnung fordert Jesus uns dagegen auf, das Gegenteil zu tun. Dass wir zu uns sagen: Ich kenne diesen Mann nicht. Dietrich Bonhoeffer, noch einmal ein Zitat, schreibt dazu: Selbstverleugnung heißt nur Christus kennen, nicht mehr sich selbst. Selbstverleugnung heißt nur Christus kennen, nicht mehr sich selbst. Nur noch ihn sehen, der vorangeht, und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Selbstverleugnung sagt: Er geht voran, halte dich fest an ihn. Selbstverleugnung hat also viel damit zu tun, dass man Jesus genau dort platziert, wo sich stattdessen das eigene Selbst es bequem gemacht hat. Und weil es sich dort so gemütlich eingerichtet hat, kann Selbstverleugnung uns an dieser Stelle mit existenzieller Angst füllen. Vielleicht erschrickst du vor diesen Worten, die Jesus hier sagt. Es hört sich unnatürlich und vielleicht sogar verrückt an. Und warum? Weil wir völlig vergessen haben, dass wir nicht uns selbst gehören. Weil Gott uns geschaffen hat. Es wäre das Natürlichste auf der Welt, zu sagen: Dein Wille geschehe, denn ich gehöre ja dir. du hast mich gemacht. Wir trinken so sehr von der Quelle der Selbsterfüllung und hoffen, dass wir damit vielleicht nicht die ganze Welt gewinnen, aber wenigstens für 80 Jahre ein angenehmes Leben führen können. Wenn wir Glück haben, 85 oder 90. Aber am Ende eines solches Lebens wird Jesus sagen, und jetzt? Du hast für dich gelebt. Wer kann dich jetzt noch retten? Sollten wir nicht viel größere und viel existenziellere Furcht vor der Reaktion haben, wenn wir unser Selbst nicht verleugnen? Weil wir am Ende niemanden haben, der uns den Weg, das Tor ins ewige Leben öffnet. Jesus sagt uns etwas, das eigentlich völlig selbstverständlich ist und das Jünger damals und heute darüber so sehr erschreckend zeigt uns letztlich, wie weit wir davon entfernt sind, dass Gott über unser Leben regiert, dass Gottes Reich in unserem Leben angebrochen ist. Und das zeigt uns eines, wir brauchen Befreiung. Und Jesus will uns dabei helfen. Dazu später mehr. Aber lasst uns vielleicht konkret noch kurz anschauen, einige Gedanken einfach nur, was Selbstverleugnung konkret im Alltag bedeutet. Ja, mit dieser Frage befassen sich die folgenden Kapitel und hier geht es Jesus eigentlich um die grundlegende Einstellung, die Jünger, die Nachfolger haben sollten. Aber schon jetzt ist an dieser Stelle klar, dass sie unser gesamtes Leben umfassen wird. Nichts ist davon ausgenommen, sprich, wie man seine Zeit verbringt, wofür man sein Geld ausgibt, wen man datet und heiratet, wo man wohnt, wo man Arbeit sucht, mit wem man sich umgibt. All diese Fragen werden wir wahrscheinlich anders beantworten, wenn wir uns selbst verleugnen, wenn wir sagen, dein Wille in meinem Leben. So viel zum ersten Begriff der Selbstverleugnung. Die zweite Beschreibung für einen Jünger ist ein Mensch, der sein Kreuz auf sich nimmt. Es ist ein Bild, das auf die Jünger damals viel eindrücklicher gewirkt haben muss als auf uns heute. Wir befinden uns in relativ sicherer Distanz zu solchen furchtbaren Folterwerkzeugen. Aber wenn man in unserer Gesellschaft davon spricht, dass jemand sein Kreuz zu tragen hat, meint man damit gesundheitliche Gebrechen oder sonstige Schwierigkeiten im Leben. Aber auch hier zeigt uns Dietrich Bonhoeffer, dass das wenig mit authentischer Nachfolge zu tun hat. Und ich habe hier noch ein Zitat für euch. Bonhoeffer schreibt, Kreuz, das ist die nächste Folie. Genau. Bonhoeffer schreibt, Kreuz ist nicht Ungemach und schweres Schicksal, sondern es ist das Leiden, das uns aus der Bindung an Jesus Christus allein erwächst. Kreuz ist nicht zufälliges, sondern notwendiges Leiden. Kreuz ist nicht an die natürliche Existenz gebundenes Leiden, sondern an das Christsein gebundenes Leiden. Kreuz ist überhaupt nicht nur wesentlich Leiden, sondern Leiden und verworfen werden. Und ja auch hier streng genommen um Jesu Christi willen verworfen werden. Ich lasse euch das nochmal kurz überfliegen, weil das ganz schön viel ist. Bonhoeffer sagt letztlich, dass Kreuztragen nichts damit zu tun hat, mit unserer Geschaffenheit zu tun hat oder mit der Gefallenheit der Welt, sondern mit uns als Christen, mit unserem Christsein. Und Bonhoeffer redet deshalb in diesem Zusammenhang von Christusleiden. Ja, dieses Christusleiden stammt in erster Linie von der Verwerfung durch andere und nimmt dann verschiedene Facetten an. Ja, es beginnt schon damit, dass man dem Ruf von Jesus folgt und andere uns deswegen für verrückt halten. Wenn Christus in einem Menschen regiert, dann, habt ihr wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, werden Freunde und Familie auf einmal sagen, du bist ja verrückt. Du hast dich verändert. Und das, was du geworden bist, das gefällt uns nicht. Kreuz Kreuztragen hat viel mit Ablehnung, mit Hohn, mit Schande zu tun, die wir in dieser Welt zu tragen haben. Und Jesus warnt uns eindringlich davor, dass wir dem nicht aus dem Weg gehen. Es ist notwendig. Wenn Christus dich zur Nachfolge ruft, dann ruft er dich auf, jeden Tag ein kleines Stück zu sterben. Und damit gehen jeden Tag immer neue Versuchungen und Anfechtungen einher. Das Kreuztragen hat unheimlich viele Facetten. Für jeden ist es etwas anderes und deshalb sagt Jesus hier, dass jeder Jünger sein Kreuz auf sich nehmen soll. Gott hat es uns zugeteilt, will Jesus damit sagen. Für einen Christen kann es den Märtyrertod bedeuten. Für einen anderen kann es den immer neuen Kampf mit alltäglichen Versuchungen bedeuten. Gott teilt es uns zu und wer diese Dinge geduldig erträgt, der erträgt sein Kreuz in der Nachfolge. Und wir dürfen dem nicht aus dem Weg gehen, das macht Jesus mit einer sehr deutlichen Warnung in Vers 35 klar. Wer sein Leben retten will, indem er dem aus dem Weg geht, der wird es verlieren. Der ist nicht mehr auf dem Weg ins Reich. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Es ist eine große Warnung, dass wir dem nicht aus dem Weg gehen, aber in dieser Warnung steckt eine große Verheißung, die man vielleicht im Schock sehr leicht überlesen kann. Denn was Jesus hier sagt, ist, dass Nachfolge garantiert zum ewigen Leben führt. Nachfolge bedeutet ewiges Leben. Das ist unser nächster Punkt, James. So wie der verworfene und leidende Christus am dritten Tag auferstehen wird, so werden auch seine Nachfolger, die sich selbst verleugnen und ihr Kreuz auf sich nehmen, am letzten Tag auferstehen. Nachfolge hat einen Preis, aber sie hat einen noch viel größeren Lohn. Und Jesus fordert uns auf, vernünftig zu werden, vernünftig nachzudenken. Denn was nützt es uns? Was nützt es dir, Vers 36? Wenn du die ganze Welt gewinnst, aber dein ewiges Leben verlierst. Nur weil du aus dem Weg gegangen bist, was ins ewige Leben führt. Unvernunft ist eine Möglichkeit, die manche davon abhält, den Weg der Nachfolge einzuschlagen. Aber viele, viele Menschen wissen auch instinktiv, dass es der richtige Weg für sie ist. Ihr Problem ist, dass sie meinen, nicht die Kraft zu haben. Und das ist realistisch. Denn seien wir mal ehrlich, wer empfindet das nicht als unmöglich, was Jesus hier sagt? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir zuerst erkennen, dass es unmöglich ist, denn dann liegt in dieser realistischen Selbsteinschätzung auch etwas Gutes. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Nachfolge kommt durch Gottes Kraft in uns. Nachfolge kommt durch Gottes Kraft in uns. Und wir sehen das in Kapitel 9, Vers 1, wo Jesus mit den Worten schließt. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes mit Kraft haben kommen sehen. Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, auf welches Ereignis Jesus mit diesen Worten einspielt, aber ich will das Ganze abkürzen und sagen, für mich ist entscheidend, dass Jesus diese Worte nicht in einen luftleeren Raum hineinspricht, sondern nachdem die Jünger gerade erkennen müssten, dass sie einen eigentlich unmöglichen Weg ins Reich vor sich haben. Eine bemannte Mars-Mission, wie sie gerade geplant wird, ist ein Klacks dagegen. Das hier ist unmöglich. Und mit Vers 1 in Kapitel 9 verdeutlicht Jesus, dass wir nicht die Kraft brauchen. Wir haben sie nicht, wir brauchen sie nicht. Das Reich Gottes wird mit Kraft kommen. Und diese Kraft wird Jünger dazu befähigen, sich selbst zu verleugnen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen ihm nachzufolgen und damit Zeugen zu sein in dieser Welt. Und deshalb ist es für mich am wahrscheinlichsten, dass Jesus auf die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten anspielt, als der Heilige Geist auf die Jünger ausgegossen wird. Da beginnt Gott seine Herrschaft in ihnen mit Kraft. Er ermöglicht es, dass wir uns selbst verleugnen, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Geistes in uns. Jeder von uns muss sein tägliches Kreuz auf sich nehmen. Jeder von uns kann sein tägliches Kreuz auf sich nehmen, weil Gott uns dazu die Kraft gibt. Durch dieses Leid, durch diese Nachfolge werden wir eins mit Christus in seinem Leid und auf diese Weise bezeugen wir in der Welt, dass Christus leiden und sterben musste. Und noch eins mehr. In der Kraft des Geistes werden uns diese Worte, auch je mehr wir uns an sie gewöhnen, weniger erschrecken. Und wir werden das Gute an ihnen erkennen, weil Jesus auf diesem Weg in die Herrlichkeit eingegangen ist. Und auch wir eines Tages auf diesem selben Weg in ewige Herrlichkeit eingehen. Und in der Kraft des Geistes können auch wir darüber jubeln, wenn wir etwas aufgeben dürfen hier in dieser Welt, was uns ewiges Leben und einen Schatz im Himmel gewährt. Wenn wir uns hier selbst verleugnen, ist es ein Grund, verleugnen dürfen, ist es ein Grund zum Jubeln, weil ein ewiger Schatz im Himmel daraus erwächst. Der große Missionar und Märtyrer Jim Elliot sagt einmal zu diesen Versen, das ist die nächste Folie, der ist kein Narr, der gibt, was er nicht halten kann, um zu fassen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der gibt, was er nicht halten kann, um zu fassen, was er nicht verlieren kann. Nachfolge auf dem Weg Jesu ist das Vernünftigste, was wir tun können. Es ist der einzige Weg in Gottes Reich. Er umfasst Selbstverleugnis und dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Aber die Kraft dafür gibt Gott uns selbst. Und das macht diesen Weg leichter als jeden anderen Weg. Also lasst uns bewusst mit der Einstellung echter Nachfolger in diese Woche gehen, indem jeder von uns sich selbst verleugnet, nicht nur in einem kleinen Teil unseres Lebens, sondern mehr und mehr in jedem Bereich. Und indem jeder sein Kreuz auf sich nimmt, nicht weil wir geschaffen sind, nicht weil wir in einer gefallenen Welt leben, sondern weil wir Christus nachfolgen. Lasst uns beten, dass Gott uns dazu die Kraft gibt. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir bekennen dir, dass wir nie auf den Gedanken gekommen wären, dass du als Christus verworfen werden musst, leiden musst, sterben musst, um in dein Reich zu gelangen. Es ist kein menschlicher Gedanke, sondern ein göttlicher Gedanke. Und wir danken dir, dass du ihn uns offenbart hast. Und wem er noch nicht offenbart wurde, für den bitte ich, dass du es auch ihm offenbarst. Und Vater, wir bekennen dir, dass es unmöglich ist, aus unserer eigenen menschlichen Kraft in dein Reich zu kommen. Deshalb danken wir dir für deine Kraft und bitten dich, lass sie mächtig in uns werden, damit wir uns selbst verleugnen und täglich unser eigenes Kreuz auf uns nehmen. In Jesu Namen. Amen.